Ja, ich bin auch von ganzem Herzen meinem Heiland heute Morgen dankbar für seine große Liebe und Gnade auch zu mir, ja, dass ich hier sein darf, dass ich sein Wort habe, besonders, dass man diese Erlösung hat, ja, dass man diesen Heiland hat, der für uns sorgt, auch väterlich, ja. Ihm sei dafür auch Lob und Dank gebracht, auch Ehre. Und ja, wie wir etliche Lieder heute schon gesungen haben, ihr lieben der Herr, er ist immer seinem Wort treu. Aber sind auch wir immer treu diesem Versprechen, was wir ihm gegeben haben? Ja, woran ist diese Liebe oder wie können wir unserem Heiland diese Liebe erzeigen? Ja, wenn wir sein Wort erfüllen, wenn wir gehorsam sind, ja. In der Familie ist genauso, ja, wenn die Kinder gehorsam sind, aufs Wort folgen, ja. Es ist verständlich, ohne Wort, sie ehren die Eltern, sie lieben sie, weil sie sind ihnen gehorsam, ja. So ist es auch hier, dieses Wort, was wir haben, das ist ja unser Wegweiser, ja. Und welchen Weg gehe ich, ja? Der Herr, er hat für uns alles getan, auch für mich, ja. Und dafür möchte ich ihm von Herzen dankbar sein. Auch diese Woche wiederum ist ja zu Ende, ja. Heute ist Sonntag und wir freuen uns, dass wir alle da sein dürfen, ja, dass wir auch diese Möglichkeit haben, uns zu versammeln. Ich denke mal, jeder hat diese Freude, deswegen sind wir auch alle gekommen, ja, dieses Wort Gottes zu hören. Er hat bewahrt und beschützt auch diese Woche und dafür sei ihm Lob und Dank, weil es geschieht nicht einfach so aus Zufall, sondern alles ist die Wege, die Leitung Gottes, ja. Und dafür möchte ich auch besonders danken, ja, und besonders für diese Erlösungsgnade. Ja, sein Wort, es ist so köstlich, ja, so teuer. Aber wie in einer Begebenheit, ja, ein Vater hat seine Tochter abgeholt. Sie war bei den Nachbarn, sage ich mal, zu spielen, ja, auf Besuch. Die Tochter ist ja klein, ich meine 2-3 Jahre so alt, ja. Und abends holte der Vater sie ab, ja, und da, wo sie dann so nach draußen getreten sind, also das Haus, wo die zu Besuch war, sie stand etwa so abseits am Wald vom Dorf und das Dorf war ein bisschen weiter weg, ja, und der Vater jetzt mit der Tochter, sie sind dann den Hausweg angetreten, ja, sind von dem Hause raus vom Besuch und standen jetzt draußen und gingen jetzt diesen Weg, ja, die Kleine, die hat das noch nie erlebt, ja, die ist erstes Mal jetzt mit dem Vater und so bei der Dunkelheit oder fast bei Nacht draußen jetzt, ja. Natürlich, die kleinen Kinder, sie sind so, ihnen ist das alles interessant, ja, sie schaut jetzt in diesen Himmel an mit so vielen Sternen und ihre Gefühle so, ja, sie sagt, Papa, guck mal, so viele Lichter im Himmel, ja, und nach vorne schauen, ja, auch dieses Dorf gesehen, auch da sind so viele Lichter, sie ist so richtig, so happy, wie man sagt, ja, erstes Mal gesehen, diese Wunder Gottes, ja, der Vater ist so ruhig, ja, geht so neben ihr, ja, hält sie so an der Hand und freut sich, ja. Der Töchterlein geht's gut, sie ist ja richtig so aufgelebt, ja, erstes Mal diese Dunkelheit, diese Sterne gesehen, ja. Auf einmal ist das Kind ruhig geworden, so ruhig nachdenklich, ja, und der Vater bemerkt es, dann fragt es das Kind, ja, Papa, ich weiß ja diesen Weg gar nicht, ich sehe auch unser Haus nicht, ja, so ängstlich. Und dann sagt der Vater, ja, hab keine Angst. Ich weiß diesen Weg wohl und ich weiß ja, wo unser Haus ist. Du brauchst keine Angst haben, halte dich nur fest an meiner Hand. Ja, das Kind auf wiederum so aufgelebt, ja, der Papa weiß ja diesen Weg und er weiß, wo unser Haus ist, ja. Sie packt den Vater dann fester an der Hand und ist fröhlich mit ihm weitergegangen. Ja, so ein einfaches Bild aus dem Leben. Ja, wir sind alle Kinder Gottes, ja, die wir den Heiland kennen. Er ist unser himmlischer Vater. Und er kennt diesen Weg. Er weiß auch dieses Haus. Er weiß, wie er uns zu führen hat. Es liegt immer an uns, wie fest halten wir an dieser Vaterhand. Ja, sind wir immer diesem Wort gehorsam? Folgen wir immer diesem Wort? Suchen wir in diesem Wort, was möchte dieser Vater von mir? Wie soll ich mein Leben gestalten? Wie soll ich handeln, damit mein Vater zufrieden ist? Damit ich auch als gehorsames Kind auch immer diese Freude habe, ja, und immer diese Zuversicht, der Vater hört mich, er ist immer bei mir, er wird mir immer helfen. Ja, und diese Gedanken, ihr Lieben, möchte ich auch so verbinden mit diesem Thema, was so mir auf dem Herzen lag. Es sind ja viele Belehrungen, auch heutzutage ist das so einfach, ja, durchs Internet. Man kann so vieles hören, man kann so vieles auch sehen und vielleicht auch lesen, ihr Lieben. Aber wir wissen, dass es besteht auch eine Gefahr, weil dieser Weg in den Himmel, es ist der einzige Weg. Ja? Und auf diesem Wege hat Gott auch uns Vorschriften gegeben, was wir als Menschen erfüllen müssen, um auf diesem Weg zu kommen und auf diesem Wege zu bleiben und auch dieses Ziel zu erreichen. Ja? Diese Vorschriften, ja, da müssen wir erfüllen. Die sind von Gott gegeben. Wenn sie aber nicht beachten, dann werden wir von diesem Wege abgehen oder vielleicht gar nicht auf diesen Weg kommen. Und das ist wichtig, ihr Lieben. Und das Wort Gottes, ja, wenn wir es lesen, können wir verstehen, dass Jesus ist gekommen auf diese Welt, um den Menschen zu retten, den Menschen ein Heil zu geben, den Menschen diesen Weg vorzuschreiben. Ja, er hat den Menschen diese Erlösung gebracht. Und das Wort Gottes sagt ja, es ist eine vollkommene Erlösung. Wir können verstehen und begreifen, wenn wir das Wort Gottes lesen und auch selber mit Jesus leben, dann können wir auch bezeugen, dass unser Heiland, Jesus Christus oder Gott, sie machen kein halbes Werk. Noch nie hat Gott ein halbes Werk nur getan und die Hälfte einfach so gelassen und hat gesagt, ich mache das irgendwann mal fertig. Das geschieht nicht. Wenn Gott etwas gemacht hat, dann ist es vollkommen. Ob das jetzt diese Welt, was er geschaffen hat, ob das jetzt wir Menschen sind, wie er jeden Mensch geschaffen hat, ja, dass er zum Leben tauglich ist, sage ich mal, ja, vollkommen. Oder wenn auch dieser Erlösungsplan, diese Erlösung, er hat sie gebracht und sie ist vollkommen. Ja, und sie besteht, wir nennen es so zwei Gnadenwerke. Ja, darüber möchte ich heute sprechen, dass das Wort Gottes, es redet nicht nur von einer Bekehrung, von einer Wiedergeburt, ja, von Vergebung der Sünden. Es redet auch von einer weiteren Reinigung, Reinigung des Herzens als zweiter Gnadenwerk. Ja. Wir hören es oft vielleicht Heiligung, zweiter Gnadenwerk erleben, aber das gehört zu diesem Erlösungsplan. Ja. Warum denn? Warum muss immer oder warum soll es so zwei Stufen geben oder so zwei Reinigungen? Ja, einmal diese Tatsünden, ja, der Mensch erlebt diese Bekehrung, alle Sünden sind vergeben. Und das zweite, diese Heiligung, die Reinigung des Herzens. Ja, man sagt es, das eigene Ich oder die angeborene Sünden, sie müssen auch gereinigt werden. Sie müssen auch an diesen Altar gelegt werden. Wie auch bei dieser Bekehrung, wenn ein Mensch kommt mit reumütigem Herzen und sagt, Herr, vergib mir. Ja, bis jetzt habe ich gewandelt, nicht nach deinem Wort. Ich habe das und jenes getan, ja, aber jetzt sehe ich ja, ich gehe so verloren. Und das wird vergeben, ja. Die Vergebung ist ja, der Mensch wird wie neu geboren. Man vergleicht es mit einem neugeborenen Kind. Ein Kind, ja, ein Kind, es ist so unschuldig. Wir sind alle in einer Familie aufgewachsen, wir haben Familien, viele von uns sind schon Großeltern, Urgroßeltern, ja, und jedes Mal erleben wir mit diesen kleinen Kindern, ja, wir haben jetzt mit der Rita nur zwei Enkelkinder, ja, die eine ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, die andere ist ein halbes Jahr jünger, aber hier, die Kinder, die sind so unschuldig, ja. Sie haben noch nichts in dieser Welt erlebt. Die eine kann schon laufen, ja, gehen und die andere kann noch nicht, aber macht nur Versuche. Aber man sieht diese angeborene Natur, wie sie in diesen Menschen, in den kleinen Menschen schon drinnen steckt. Ja, wenn du die Kleinste auf die Hand nimmst, ja, als Großvater, die sind auf Besuch, man möchte mit den Enkelkindern spielen, ja, dann nimmt man die Kleine auf die Hand und spielt mit ihr, ja, jetzt rennt die andere schon her und will schon auch wieder zu dir, ja. Die duldet nicht diese Konkurrenz, sage ich mal. Sie will auch auf die Hände, sie will auch geliebt werden. Ja, und wenn einer will jetzt mit diesem Spielzeug spielen, die andere sitzt daneben, das sind viele andere Spielsachen. Nein, sie will immer diese, was die andere nimmt. Unbedingt hier. Ja, das sind so kleine Dinge, aber man sieht ja, die sind unschuldig, die wissen gar nicht, was sie machen, was es verursacht. Ja, aber das steckt in den Menschen schon drinnen. Und weil das schon von Garten Eden da, wo die ersten Menschen diese Sünde getan oder in diese Sünde gefallen sind, es geht von einem Menschen in das andere. Ja, es wird den Menschen mitgegeben, dieses angeborene, sage ich mal, fleischliche Natur, wie man sagt, oder das eigene Ich, ja, diese verderbte Person oder wie man sagt, ja. Und durch diese Eigenschaften versucht auch dieser Seelenfeind den Menschen dann in die Sünde zu treiben, ja. Ein Mensch, wenn er so geboren ist und ist, sage ich mal, geizig, das ist ihm mitgegeben, angeboren. Er ist nicht daran schuldig, ja, er muss damit kämpfen. Oder wenn der Mensch neidisch ist, ja, nun, das sind nur Beispiele, gibt es ja viele andere Eigenschaften, ja, die negativ sind, ja, die den Menschen also verursachen, ihn also zum Bösen, ja. Wenn ein Mensch neidisch ist, er hat damit Probleme. Aber wenn das überwächst in eine Sünde, in eine Tatsache, ja, er versucht dann diesen Menschen, den er vielleicht beneidet, ihn schlecht zu reden, ja, versucht ihm alles Böse zu tun, er greift dann zu der Tat. Und das wird ihm dann diese Tat als eine Sünde gerechnet. Ja? Und das wird bei der Bekehrung, wenn ein Mensch gestohlen hat, gelogen hat, ja, und so weiter, diese Tatsünden, was der Mensch direkt gegen Gott getan hat, das wird ihm vergeben. Ja, Herr, ich habe gesündigt, ich habe gelogen, ich habe gestohlen. Ich habe das und jenes getan, bitte vergib mir. Der Herr ist bereit zu vergeben, ja, alles reingewaschen. Der Mensch ist wieder wie ein kleiner Junge, wie ein kleines Kind, ja, was ich gesagt habe, in dieser Unschuld. Aber dieses Angeborene, das ist noch drinnen, das ist nicht weg. Und der Mensch muss damit zu kämpfen und das muss gereinigt werden. Das eigene Ich, weil wenn man das nicht reinigt, wird der Seelenfeind genauso wieder dich versuchen und es besteht die Möglichkeit, dass man von der Gnade fällt, ja. Und dann auch in diesem Leben, weil das eigene Ich noch in mir lebt, diese angeborene fleischliche Natur, sie wird auch verhindern, diese volle oder, sage ich mal, mehr Früchte für den Herrn zu bringen. Ja, und wir werden auch etliche Bibelstellen dazu auch lesen. Und weil das Wort Gottes es lehrt, ich werde dann auch die Bibelstellen, Beispiele aus dem Wort Gottes nehmen. Ja, damit wir sehen können, das Wort Gottes lehrt nicht nur diese Bekehrung. Das ist wichtig, sehr wichtig. Ja, weil wo Jesus redete von diesem Weinstock und von den Reben, sagt er ja, dass er ist dieser Weinstock. Und die Menschen, die die Wiedergeburt erleben, sie sind Reben. Sie sind an diese Rebe, an diesen Weinstock angepflanzt. Alle anderen aber nicht. Ja, ein Mensch, der wiedergeboren ist, hat diese Reinigung bekommen, diese Vergebung der Sünde. Er ist an diesem Weinstock, er ist mit Jesus, ja, er wandelt mit Jesus. Aber Jesus möchte, dass er nicht nur an diesem Weinstock ist, sondern dass er Früchte bringt und mehr Früchte bringt. Und dazu braucht diese Rebe diese Reinigung. Ja, sie wird beschnitten, sie wird bearbeitet, damit diese Rebe mehr Frucht bringt. Und das ist dieses zweite Gnadenwerk, ja, diese Heiligung, diese Fülle des Geistes. Man sagt ja, manche sagen, man bekommt diesen Geist Gottes oder diesen Heiligen Geist mit der Bekehrung. Aber das Wort Gottes lehrt ganz anderes. Ja? Bei der Bekehrung wird diese Sünde werden vergeben, weil der Heilige Geist, er wird nie in einen Menschen gehen oder ihn erfüllen, wenn er voll mit Sünden ist, beladen, vor Gott unrein. Ja? Der Mensch muss erst gereinigt werden, also die Sünde vergeben werden. Dann kann erst der Heilige Geist einziehen. Das ist alles die Arbeit des Geistes. Er bearbeitet den Menschen, er redet zu den Menschen. Ja? Er spricht zu den Menschen durch das Wort, durch die Predigt, durch Zeugnisse. Aber er befindet sich nicht im Herzen des Menschen. Um diese Fülle des Geistes zu bekommen, man nennt es vielleicht auch Taufe des Geistes, ja, gefüllt sein mit Heiligem Geiste. Ja? Das ist ja ein zweites Gnadenwerk, noch ein Vorgang. Das, was der Mensch erleben muss. Lasst uns auch etliche Gedanken dazu lesen. Ich möchte in 1. Johannes anfangen. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 bis 10. wo Johannes sagt klar und deutlich diesen Gedanken, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 bis 10. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also klar und deutlich gesagt, jeder Mensch braucht diese Wiedergeburt. Ja, an diesen Weinstock zu kommen, braucht ein Mensch diese Wiedergeburt, ja, diese Bekehrung, diese Erlösung. Ja, und es, wir wissen ja diesen Weg. Und auch die Bekehrung predigen auch viele, auch andere, sage ich mal, Glaubensrichtungen. Es wird zwar immer weniger, aber es gibt noch. Aber gerade das zweite Gnadenwerk, es predigt und redet davon nur Gemeinde Gottes. Ja, ein heiliges Leben vielleicht schon, aber die Heiligung direkt, wie man das heilige Leben führen kann nach der Bekehrung, ja, das wird so wenig, fast gar nichts darüber geredet. Und das ist dieses Problem. Das ist dieses Problem, dass auch danach, nach der Bekehrung, der Mensch kann nicht bestehen, dass dieses Fleisch, es nimmt Überhand. Ja? Und dann lässt man von dieser Welt etwas, von jenem etwas, ja, und dann geht auch so langsam diese Welt in das Herz hinein, in die Gemeinde, und die Gemeinde wird zerstört. Das Herz des Menschen wird zerstört, weil dieser Halt, er ist nicht da. Ja, der Mensch hat diese Vergebung bekommen, aber wie geht es weiter? Ja, ich muss ja bis ans Ende rein und heilig bleiben. Wie kann ich bleiben? Alleine gegen diesen Seelenfeind anzukämpfen, kann ich nicht, ihr Lieben. Da werde ich verlieren, ich werde das nicht, da werde ich diesen Kampf nicht gewinnen. Nur mit Christus kann ich das. Und Christus ist ja in den Himmel gefahren. Ja, und die Jünger waren natürlich so traurig, jetzt haben sie ihn wieder, ja, er ist auferstanden, hier ist unser Meister, unser Herr. Und er geht von ihnen und sagt, ja, ich muss zum Vater, ich muss in den Himmel. Ihr müsst aber hier bleiben und wirken. Aber seid getrost, ich sage so mit meinen Worten, seid getrost, ich lasse euch nicht alleine. Ich schicke diesen Heiligen Geist, den ihr empfangen werdet. Er wird euch lehren, er wird euch erinnern, er wird euch Kraft geben. Das ist das zweite Werk, ihr Lieben, die Fülle des Geistes zu bekommen, um dieser Widerstand zu leisten, dieses Fleisch zu besiegen, diese angeborenen Sünden in Schach zu halten, wie man sagt, ja, sie überwinden, um mehr Früchte zu bringen, um dieses reine, heilige Leben leben zu können. Dazu ist das, ja. Und wie ich gesagt habe, Gott macht kein halbes Werk. Und diese zwei, das ist dieses vollkommene Werk, diese Erlösung, vollkommene Erlösung, die Wiedergeburt und diese Heiligung, Fülle des Geistes. Noch ein Gedanken möchte ich lesen. Ja, ich habe das ja schon erwähnt, in Johannes, wo Jesus sagt, von diesem Weinstock und den Reben, lasst uns diesen Gedanken auch lesen. Johannes Evangelium, Kapitel 15. Johannes Evangelium, Kapitel 15, vom Vers 1 möchte ich lesen, bis 8. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 1. Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe, kann keine Frucht bringen von ihr selber. Sie bleibe denn an Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn an mir. Bleibe denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Ja, klar und deutlich, ein Weinstock der Vater der Weingärtner, ja, und hier sind Reben, die Frucht bringen sollen. Ja, wenn eine Rebe an dem Weinstock dran ist, bringt aber keine Frucht, sagt Jesus, sie wird abgetrennt. Ja, was bedeutet das? Ja, wenn ein Mensch hat sich bekehrt, aber lebt weiter so, wie er gelebt hat, ja, nach seinem eigenen Willen, nach der Welt, Vorgang, wie man sagt, und so weiter, da ist, die Sünden sind vergeben. Er ist rein, aber er ändert sein Leben nicht und lebt weiter, wie er auch gelebt ist. Ja, keine Frucht, keine geistliche Frucht. Abgeschnitten, der Mensch ist geistlich gestorben. Ja, er sagt, verbrennen. Diese Rebe aber, die eine Frucht fängt an zu bringen. Jesus möchte aber, dass sie noch mehr Frucht bringe. Sie ist an diesem Weinstock. Die Wiedergeburt ist erlebt, ja. Er gehört jetzt Christus, ja, das neue Leben beginnt. Aber man ist trotzdem in dieser Welt, ja. Man muss durch diese Leben durchgehen, durchkommen, ein reines, heiliges Leben führen. Dazu ist diese zweite Gnade, ja, damit dieses Herz auch gereinigt wird, ja. Er fängt an zu reinigen, zu beschneiden die Rebe, damit sie mehr Frucht bringt, damit der Vater geehrt wird. Zwei Vorgänge, ja, die der Mensch erleben muss. Vielleicht, ich habe das schon mal erzählt, dieses Beispiel, wie ein Bruder, es sind viele solche Begebenheiten aus dem Leben, was Menschen erlebt haben mit Gott. Ja? Und nicht zu jeder Zeit war diese Möglichkeit, die wir heute haben, das Wort Gottes, wir haben diese viele Bücher von dieser letzten Reformation, ja, wo Brüder diese alle Vorgänge so noch besser erklären, noch detaillierter erklären, ja, wo man selber auch Zeugnisse lesen kann, auch selber erlebt hat. Ja, das, was Gott getan hat. Und jetzt, zu jener Zeit, ja, es war noch in Russland, da gab es nicht so viele Schriften. Da hat auch nicht jeder eine Bibel gehabt, ihr Lieben. Aber viele Menschen wollten Gott dienen. Sie haben, es ist normal, dass ein Mensch weiß, ja, es muss jemand geben. Ja, man hört da und dort und so weiter. Und so war ein Mensch. Ein Mann, er hat erlebt die Bekehrung, ja, er lebte mit Gott und so weiter, aber er fühlte, ja, ihm fehlt noch etwas. Ja, er will immer ein reines, heiliges Leben führen, aber immer wieder dieses Fleisch dazwischen. Ja, immer wieder, sage ich mal, fallen und aufstehen. Immer wieder, ja, überlistet, immer wieder zu schnell geredet, ja, impulsiv geworden, wie auch immer. Ja, dann reut es ihn wieder zum Herrn, Herr, vergib mir und so weiter. Da muss doch ein Ausweg geben, damit wir dieses aufhören soll, immer fallen und aufstehen, ja. Er betete ernstlich zu Gott. Herr, ich kann nicht mehr weiter fallen und aufstehen. Ich möchte stehen bleiben und einen Sieg haben und nach vorne gehen. Dann träumte ihm. Ja, der Herr zeigte ihm im Traum. Er steht vor einer Scheune, ja, und ein Engel steht neben ihm und sagt, gibt ihm so einen Knüppel und sagt, ja, hier, diese Scheune voll verschiedenes Ungeziefer, Tiere und so weiter. Gehe rein in diese Scheune und räume sie aus. Ja, jage sie alle aus. Ja, die Scheune muss geräumt werden. Ja, ein leichter Spiel. Nimmt dieser Knüppel, geht herein und fängt an, alle da zu schlagen, rauszujagen. Ja, die Türen, Toren sind offen. Die großen Tiere, die sind schnell verschwunden. Ja, er hat die da rumgejagt, da und da. Aber jetzt die kleinen Mäuse und verschiedene Käfer und verschiedene Spinnen und so weiter. Er jagt die von einer Ecke, sie rennen in die andere. Ja, er jagt die da, die schlupfen da nach oben. Er hat die stundenlang gejagt und dann irgendwann mal fällt er um. So, Kräfte zu Ende, liegt da und sagt, ich kann nicht mehr. Ja, sie gehen nicht weg von einer Ecke in die andere, ja, ich weiß nicht mehr. Dann kommt dieser Engel und sagt ihm, gibt ihm so eine Fackel in die Hand und sagt, probier mir mit dem Feuer. Ja, er steht auf und probiert mit dem Feuer, mit diesem Fackel, ja. Alle auf einmal verschwunden, die Scheune leer geworden und dieser Mensch wacht auf. Und jetzt kommt er zur Besinnung. Ja, er hat es verstanden. Ja, diese Feuer des Geistes, ich brauche diesen Geist, damit ich das gewinnen kann. Damit ich mein Herz so reinigen kann, dass es Gott wohlgefällig ist. Ich brauche diese Fülle des Geistes. Eine andere Schwester, ja, nach der Versammlung ist sie nach Hause gekommen und stellt diesen Topf ja auf den Herd und versucht jetzt ja etwas zu kochen. Ja, sie muss Mittagessen bereiten, ja, und dieser Prediger ist dann mitgekommen, wollte mit dieser Schwester ein bisschen sich unterhalten. Aber sie ist noch in Gedanken von dieser Predigt. Auch ja, das zweite, Gnaden wir diese Reinigung, diese Fülle des Geistes, ja, wie das alles so brennen soll und so weiter. Und sie überlegt sich, ja, wie kann es sein? Sie versteht es nicht. Was ist das? Warum muss ich nach der Bekehrung noch diese Fülle des Geistes erleben? Ja, diese Taufe des Geistes. Es reicht doch schon, alles vergeben. Ja, ich gehöre wieder Gott. Muss doch reichen. Ja, und dann, wo dieses alles so, dieser Kessel ja aufs Feuer gestellt, ja, oder aufs Herd, und sie beobachtete, es muss ja nicht überkochen, ja, sie beobachtet es, auf einmal fängt es an, so langsam so sprudeln, ja, und anfängt zu kochen. Jetzt hat sie verstanden auf einmal, ja, und der Prediger kommt und will mit ihr sprechen über dieses Thema, so weiter, fragen, und sagt sie, weißt du, ich hab's verstanden. Ja, wir, hat durch diesen Topf, hat sie gesagt, ja, sie hat's verstanden, je mehr Feuer, desto mehr kocht das Wasser. Wenn das Feuer ausgeht, dann wird das Wasser nicht kochen. Es bleibt kalt, so wie man reingeschüttet hat. So ist es auch hier, hat sie gesagt. Diese Fülle des Geistes, dann fängt in mir diese Arbeit. Es kocht, es brennt. Ich kann nicht still werden. Ja, ich kann dann diesen Sieg haben. Diese Fülle des Geistes. Sie hat es verstanden, dass es ist notwendig, um ein reines, heiliges Leben zu führen, um siegreiches Leben zu führen. Nach der Bekehrung ist notwendig diese Fülle des Geistes, diese Taufe des Geistes. Sie kommt nicht automatisch, ihr Lieben. So wie auch die Bekehrung, sie kommt auch nicht automatisch. Wir möchten etliche Gedanken vielleicht betrachten. Ich möchte aus dem Wort Gottes diese Zeit der Apostel nehmen. Ja, man sagt ja, Jesus war noch auf der Erde, er hat mit ihnen gewandelt. Es ist vielleicht etwas andere Zeit wie bei uns heute. Jesus war noch nie gekreuzigt, ja, erst später danach. Aber Jesus selber spricht diese Gedanken, ja. Er ist gekommen, das Heil zu geben. Viele glaubten an ihn und folgten ihm. Was glaubten sie an ihn? Sie sagten, ja, du bist ja Gottes Sohn, du bist dieser Messias. Die anderen haben nicht geglaubt, ja. Und dieser Glaube, so wie wir heute, wenn ich heute glaube, Jesus ist dieser Heiland, dieser Messias, dass er hat für mich das Blut vergossen. Es spielt keine Rolle, damals am Anfang oder jetzt, nach 2000 Jahren. Dieser Glauben in dieses Messias gibt auch diese Kraft oder diese Erlösung, wenn ich das annehme im Glauben. Wenn ich zu ihm komme, dann bekomme ich diese Wiedergeburt, mit reumütigem Herzen natürlich. Ja, und da war auch dieser Apostel, ich möchte in Lukas diesen Gedanken lesen, Lukas Kapitel 10, ja, Vers 20, wo Jesus diese 70 ausgesandt hat. Ja, es waren nicht nur diese 12 Apostel. Er sagt, 70 hat er ausgesandt, dass sie sollen das Evangelium predigen, weil er wollte überall sein. Aber ein Mensch kann nicht überall sein und die Zeit ist beschränkt. Ja, und wusste, ich möchte dahin gehen, aber die Zeit erlaubt nicht. Dann hat er die Jünger gesandt. Er sandte 70 und hat gesagt, predigt das Evangelium. Sie sind gekommen und freuten sich und sagten, auch die Teufel sind uns untertan. Ja, die bösen Geister, wir befehlen und sie verlassen die Menschen. Ja, und viele andere Dinge. Aber Jesus sagt zu ihnen dieser Gedanken, Vers 20, Lukas 10, Vers 20. Doch darin freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist die größte Freude, wenn Menschennamen in dem Buch des Lebens eingetragen ist. Da ist kein Sünder eingetragen, ihr Lieben. Ja? Der Himmel ist ein reiner Ort. Da ist kein Sünder. Und hier sagt Jesus direkt zu diesen Aposteln, zu diesen 70 Leuten, auch den anderen, er sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Die Frage, waren es Sünder oder waren sie bekehrt, wiedergeboren, wie wir heute sagen? Das waren Kinder Gottes. Offensichtlich, ja, und noch ein Gedanke in Johannes 17, wo Jesus sagt noch auch diese Bestätigung. Johannes 17, Vers 16, das sind viele andere Gedanken, aber nur diesen möchte ich jetzt so betonen. Johannes 17, Vers 16, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Jesus stellt diese Jünger ja gleich wie, so wie er. Er ist ja die Erlösung gebracht, er ist nicht in dieser Welt. Also unter diesen gottlosen Menschen ist er nicht. Eine Stufe höher, ja, diese Verbindung mit Gott. Und er sagt, sie sind auch nicht, wie ich auch nicht. Also dann waren doch diese Menschen, sage ich mal, wiedergeboren. Sie waren Kinder Gottes. Sie lebten in diesem Glauben an diesen Messias. Wiedergeboren. Doch offensichtlich, ja, man kann nicht sagen, die waren alle nur Sünder oder war eine andere Zeit wie heute. In Matthäus, Kapitel 20, jetzt etliche Beispiele, die Kinder Gottes und jetzt dieses Angeborene, dieses Negative, was im Herzen des Menschen befindet sich, ja, auch bei einem wiedergeborenen Menschen, das eigene Ich, ja, es ist ja noch im Herzen drinnen. Der Bruder Byron, er hat immer so eine Zeichnung gemacht, ja. Man sagt ja, wenn ein Kind Gottes Früchte bringt, so wie wir jetzt den Weinstock so gelesen haben über den Weinstock, ja, man kann auch einen Baum nehmen, ja. Und er hat dann einen Baum genommen als Bild, ja, und hat gesagt, hier ist ein Kind Gottes und es bringt Früchte. Ein Baum bringt Früchte, ja, und die sind dann für den Menschen lecker. Gute Früchte, man genießt mit Freude sie, ja. Wenn dieses... Es ist dann so, die Früchte für diese Welt, ein Ungeborener, ein Sünder, ja. Wenn aber die Bekehrung geschieht, dann wird dieser Baum abgesägt, ja. Der Baum abgesägt, keine Früchte mehr, fertig. Aber diese Stumpfe, diese Wurzler, sie bleiben noch drinnen. Er zeichnete dann so ein Herz und in diesem Herz sind diese Wurzler mit diesem Stumpfen. Und sagt, wenn man das lässt, ja, mit der Zeit schlagen die Wurzler wieder, ja. Und kommt wieder ein neues Leben, ein neuer Baum. Und damit das nicht geschieht, muss man dieser Stumpfe mit der Wurzel rausziehen. Und das ist dieses Bild ja von dieser Bekehrung und Heiligung. Ja. Diese Wurzel aus dem Herzen, diese böse Wurzel, diese angeborene Sünden, sage ich mal, ja, die müssen herausgezogen werden. Und das ist möglich durch diesen Heiligen Geist. Und hier die Apostelkinder Gottes, ja, und hier diesen Gedanken, Matthäus 20, vielleicht sage ich so mit meinen Worten wegen der Zeit, ja, es war ja dieser Streit, die sind ja 12 Apostel, ja, und dann kommt eine Mutter von zwei diesen Jüngern, ja, und fragt dann Jesus, ja, sie bittet was bei ihm, und er sagt, ja, was willst du? Nun sagt sie, ja, lass doch diese meine zwei Kinder, einer im Himmelreich, einer zu deiner Linken sitzen, die andere zu deiner Rechten sitzen. Nun sagt er, ja, was bittet ihr? Könnt ihr diesen Kelch trinken, was ich trinke? Ja, oder diese Leiden erleiden, was ich erleiden werde, dann sagen diese Jünger, ja, wir können. Er sagt, ja, das werdet ihr auch, aber dieses zu sitzen, zu linken und zu rechten, steht mir nicht zu, sondern dem Vater alleine. Und diesen Gedanken, ja, den Vers 24 möchte ich doch lesen, Matthäus 20, Vers 24. Da das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Also dieser Rangstreit, sie wollten ein bisschen besser sein als die andere. Sie wollten die Ehrenplätze einnehmen. Ja, und die andere waren, es heißt hier unwillig, ja, aber ich denke mal so neidisch, oder sie waren unwillig gegen die. Ja, was sind sie besser als wir jetzt? Ja, wir sind doch alle gleich mit Jesus. Ja, diese Natur des Menschen, etwas besser zu sein als der andere, das ist angeboren. Das ist mit der Bekehrung nicht weggegangen. Das ist keine Tatsünde. Das steckt im Herzen des Menschen. Besser sein als die andere. Höher sein, mehr geschätzt werden. Ja, bei diesen Aposteln oder bei diesen Jüngern, die Kinder Gottes waren, kommt das zum Vorschein. Ja. Ein anderer Gedanke noch in Markus 9. Markus Kapitel 9. Ihr Lieben, ich sage es ja nicht dazu, dass ich jetzt die Apostel oder so negativ darstellen möchte, sondern die Bibel lehrt, diese Erlösung, diese Vollkommene, sie enthaltet diese zwei Dinge. Ja, diese zwei Reinigungen. Und hier an diesem Beispiel der Apostel sehen wir klar und deutlich, sie waren mit Christus wiedergeboren. Ihre Namen waren im Himmel angeschrieben, gerettet. Und dennoch diese fleischliche Natur zum Vorschein gekommen. Einer besser als der andere. Und hier diesen Gedanken noch Markus 9 fest. Ja, Vers 34. Ist auch das Gleiche. Ja, sie redeten miteinander auf dem Wege und Jesus fragt sie, die Jünger, ja, was habt ihr miteinander gesprochen? Ja, dann war ihnen ein bisschen nicht so passend, dass er sie gefragt hat, weil sie handelten auf dem Wege, wer wird von ihnen der Größte gehalten werden? Wer wird von ihnen 12 der Größte sein? Ihr Lieben, auch wiederum diese fleischliche Natur des Menschen. Ja, bei einem reinen, geheiligten Menschen, nicht er, sondern Christus. Apostel Paulus sagt ja, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Hat Apostel Paulus wohl irgendwann mal gesucht, die Ehre oder höher sein als jeden anderen? Nicht, er hat nur Ehre für Christus gesucht. Und da sehen wir klar und deutlich dieses Menschliche, was dem Mensch angeboren ist. Man ist nicht schuldig. Ja, das, was man getan hat, willig, ja, diese Sünde, da trage ich diese Schuld. Die Kinder, wenn sie klein sind, sind sie unschuldig. Aber wenn sie heranwachsen zu diesem Alter, wo sie verstehen können, was gut und böse ist, dann machen sie ihre Handlungen doch bewusst. Ja, sie entscheiden sich, wenn sie etwas machen, mache ich das oder mache ich das nicht. Ja, und sie entscheiden sich und machen dann. Und dann haben sie entweder Schuld oder auch nicht. Ja, sie machen es bewusst. Eine Sünde ist das, wenn man bewusst eine Übertretung macht. Ich weiß es ist nicht gut und mache trotzdem. Egal aus welchem Grunde, aus einem Schutz oder will, dass mir besser geht und so weiter, ja, oder mich verteidigen, egal welcher Grund. Ja, eine Ungerechtigkeit oder eine Sünde bleibt immer eine Sünde. Aber der Mensch macht es ja willig oder er weiß, was er macht. Das ist eine Sünde. Aber das, was dem Menschen angeboren ist, er kann nichts dafür machen. Es ist ihm von den Ureltern oder Eltern oder von Adam und Eva schon mitgegeben. Und wir sind alle unterschiedlich. Ja? Jeder Mensch ist unterschiedlich. Der eine, er ist vielleicht gar nicht neidisch. Dem ist ganz egal, was die anderen besitzen und haben. Aber er hat vielleicht ein Problem mit Geduld. Er wird schnell ungeduldig oder so. Verschiedene, wir sind alle verschieden, aber jeder weiß ja, was er hat. Und damit muss er auch zurechtkommen und damit auch kämpfen. Und hier heißt es ja, sie waren Kinder Gottes und dennoch war dieses Fleischliche bei ihnen, diese Gedanken. Ja, diese zwei wollten geehrt werden, untereinander handeln sie, dass sie, wer wird der Größte sein. Und noch ein Gedanken in Lukas möchte ich noch lesen, Lukas Kapitel 9, wo man auch deutlich sieht, ja, diesen Zustand des Menschen oder was befindet sich in ihren Herzen. Lukas Evangelium Kapitel 9, Vers 54. Hier ist auch wiederum, ja, Jesus ging nach Jerusalem, ja, hat diesen Weg nach Jerusalem genommen und musste durch Samarien gehen, ja, und die Samariter haben ihn nicht angenommen, weil sie wollten nicht, dass er nach Jerusalem geht, ja, einfach widerstanden und so. Und die Jünger, wo sie das gesehen, gehört haben, was sagten sie, ja, und das möchte ich lesen. Vers 54, Lukas Kapitel 9, Vers 54. Da aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, das Feuer vom Himmel falle und verzehre sie, wie Elia tat. Sie waren bereit, das ganze Dorf zu vernichten mit einem Feuer, weil sie nur Jesus verwehrten diesen Weg, dass er durch diese Stadt da gehe oder durch dieses Dorf. Und wer war diese Jünger? Jakobus und Johannes. Ihr Lieben, kann man sich vorstellen, Johannes, der Lieblingsjünger, Jakobus, wir lesen seine Briefe. Später, nach dieser Taufe des Geistes, ja, diese Veränderung ist ja gekommen. Ja, das eigene Ich ist ja gestorben. Sie lebten für Christus und wir sehen, welche Früchte danach gekommen sind. Aber hier waren sie bereit, die ganzen Menschen zu vernichten. Nur wegen diesem einen Ding. Sie haben diesem großen Messias diese Ehre genommen und haben ihn nicht durchgelassen, ja, durch sein Dorf zu gehen. Wir sehen klar und deutlich, ihr Lieben. Es sind viele andere Beispiele, ja. Ich möchte noch einen vielleicht, weil die Zeit geht weiter. Wo Petrus dann sich, wo Jesus beim Abendmahl zu den Jüngern dann gesprochen hat, ja, ihr werdet alle von mir sich absagen, ja, und einer wird mich verraten und wird, ihr werdet, ich sage so mit meinen Worten, ihr werdet alle mich verlassen. Dann sagte Petrus, ja, er sagte, wenn sie alle auch dich verlassen, ich nicht, ich gehe mit dir bis in den Tod. Ja, so selbstsicher, selbstbewusst, er war auch ein mutiger Mensch, ja. Wir wissen ja, als Erstischer ans Grab gerannt, ja, er hat auch diesen Schwert gezogen, ja, war schon ein mutiger Mensch. Wenn sie alle dich verlassen, ich nicht. Und Jesus sagte zu ihm, ehe der Hahn da dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das kann doch nicht sein. Ja, der Petrus, er glaubte diesem nicht. Wie ich dich verleugnen, hat es geht nicht. Diese Macht gibt es noch nicht, die mich dazu treiben wird. Mein Messias, mein Heiland. Ja. Und wir wissen ja, was geschehen ist. Ein Wiedergeborener, ja, ein Kind Gottes, konnte aber nicht halten. Das Fleisch hat überwunden. Er hat Angst bekommen und hat dreimal den Herrn verleugnet. Danach weinte er bitterlich. Er hat das bereut, weil er liebte den Heiland von ganzem Herzen, auch wirklich. Ja, und das ist ja gerade mit einem Menschen. Die Sünde sind vergeben. Man schwebt so auf der siebten Wolke. Man hat diesen Frieden mit Gott wieder bekommen. Wie neu geboren, ja, neues Leben. Man hat diese Freude über Freude. Aber man unterschätzt das eigene Ich, dieses Fleisch. Ja, und der Satan hat diese Möglichkeit und fängt an, er lässt dich ein wenig ruhen in dieser Freude. Und dann ein wenig hier, ein wenig da zu ziehen, damit dich wieder von diesem Weg abzubringen. Und wenn man dann diese Kraft nicht besitzt, um Widerstand zu leisten, ist der Mensch verloren, ihr Lieben. Es muss nicht sein, aber die meisten Fälle bezeugen ja, dass der Mensch geht wieder dahin in die Welt, ja. Und noch ein Gedanken, in Galater möchte ich lesen, es zeigt auch klar und deutlich, Galater, ja hier, Galater Kapitel 2, hier wird uns berichtet, ich werde vielleicht so mit meinen Worten sagen, wegen der Zeit, dass man nicht so lange die Zeit einnimmt. Hier wird uns berichtet, ja, hier ist Apostel Paulus, hier ist der Petrus. Ja, und Apostel Paulus, ihm wurde gesagt, ja, dass Petrus, er hat geheuchelt. Ja, es sind Juden und sind praktisch die Heiden. Aber die Heiden haben auch dieses Heil angenommen. Ja, in Petrus wurde das auch gezeigt, dass er soll keinen unrein halten, der Gott gereinigt hat oder will ihn reinigen. Und jetzt ja, wo die Jünger gekommen sind, dann aß Petrus mit den Heiden und wo die Jünger dann gekommen sind, hat er sich entzogen von den Heiden. Ja, so wie er mit ihnen nichts zu tun hat. Und hier in dieser Absatz sagt Apostel Paulus, wo er dann gehört hat, gesehen hat, dass Petrus nicht richtig wandelt nach dem Evangelium, sind alle Geschwister ja im Christus, in diesem Leib Christi. Und er tadelte ihn und sagt, so du ein Jude bist und heidnisch lebst, wieso zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Er tadelt ihn öffentlich vor allen. Da könnte doch Petrus sagen, wer bist du überhaupt? Ich war mit Christus, du bist später dazugekommen, du hast Gemeinde verfolgt, hast nichts zu sagen. Könnte er doch sagen. Er hatte das Recht dazu, ja. Aber er hat es angenommen. Ja, und wir lesen auch das in 2. Petrus, möchte ich das lesen, ja, selber, was sagt Petrus? Nach diesen Ermahnungen, dass praktisch Paulus hat ihn vor allen öffentlich so bloßgestellt, einen Apostel Jesu Christi, ja, so eine Schande kann man sagen, ja, und 2. Petrus, Kapitel 3, ja, hier, Vers 15, den möchte ich aber lesen, und hier heißt es, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 15, und die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Da schreit Petrus, unser lieber Bruder Paulus, Nach diesem, dass er ihn öffentlich so bloßgestellt hat. Ihr Lieben, das hat die Beziehung nicht gestört. Das eigene Ich war schon längst gestorben. Nach Pfingsten. Ja, sie lebten nicht für sich, sie lebten für Christus, beide, ob Petrus oder Paulus. Hat er mich zurechtgewiesen, dann war es notwendig. Ich sah es nicht, aber der andere hat es gesehen und hat mich zurechtgewiesen. Und er sagt zu ihm, unser lieber Bruder Paulus, ihr Lieben, das bewirkt diese Heiligung. Das eigene Ich ist schon längst gestorben. Ja, das ist ausgerottet und das ist nur möglich, wenn das Herz gefüllt wird mit diesem Heiligen Geiste. Wenn der Mensch, so wie auch bei der Bekehrung, ihr Lieben, ich muss zu Christus kommen. Ich muss mich zum Opfer geben. Ich muss als nichts werden. Ja, ich muss gar nichts sein. Jesus kann mich erretten. Ich bin ein Sünder, ich bin verloren. Er kann mir aber das alles vergeben. Ja, er ist derjenige, der mich erretten kann. Er hat für mich das Blut vergossen, für mich diesen Preis bezahlt. Er kann es tun. Aber ich muss kommen im Glauben, mit reumütigem Herzen. Ich muss bekennen, ich muss erkennen, ja, ich bin verloren. Ich bin schuld, nicht ein anderer. Da geschieht diese Wiedergeburt. Hier ist das Gleiche, wenn ich nicht weiterkomme. Fallen und aufstehen, fallen und aufstehen. Und dann irgendwann mal fallen und nicht mehr aufstehen. Aber ich möchte Siege haben. Ich möchte stehen, ich möchte weitergehen. Ja, dann brauche ich es. Und genauso muss ich kommen und sagen, Herr, hier, alles lege ich auf diesen Altar. Nicht ein halbes Opfer, sondern alles. So wie bei der Bekehrung. Man stellt keine Forderungen an Christus und so weiter. Er weiß es. Hauptsache, die Schuld ist weg. Ja, ich werde rein gewaschen durch dieses Blut, ja. Ich werde wieder Frieden mit Gott haben, das ist wichtig. Und hier ist das Gleiche, ja, diese Fülle des Geistes, wenn der Geist mich erfüllt, dann lebe nicht ich mehr, sondern Christus lebt in mir. Dieser Gehorsam, ja, und das ist sehr wichtig. Und die Jünger, wir wissen ja, warum hat Jesus zu ihnen gesagt, bleibt in Jerusalem. Er hätte doch sie auch gleich aussenden können. Und sagen, ja, ich gehe jetzt gen Himmel, aber ihr geht in die ganze Welt und verkündet das alles, was ihr von mir gehört und gesehen habt. Hat er aber nicht getan, obwohl ihre Namen im Himmel angeschrieben waren. Ja, er sagte zu ihnen, bleibt in Jerusalem, wartet auf diese Verheißung, weil ich gehe zwar, aber ich werde euch diesen Geist senden, der euch auch erinnern wird, der euch auch leiten wird. Ja, der euch auch diese Kraft geben wird. Und wir sehen doch diese Veränderung. Der gleiche Petrus, der hier diese Angst gehabt hat und hat Jesus verleugnet, sich abgesagt. Ja, weil er hatte Angst, weil sie werden ihn genauso schnappen und hinrichten. Ja, weil er war ja mit Jesus. Ja, diese Beschuldigung war ja. Und du warst ja auch mit Jesus. Sogar deine Sprache verrät dich. Nein, nein, war ich nicht. Dieses Menschliche. Ja, aber danach, wir lesen danach, nach dem Pfingsten, stand Petrus auf und predigte und sagte, gerade zu diesen Leuten, Pharisäen und alle, die Jesus gekreuzigt haben, hat gesagt, ihr habt doch ihn gekreuzigt. Keine Angst mehr. Ja, auch von den Rat und alles, wie die dann verfolgt wurden, alles, wir können es alles lesen. Da war keine Angst mehr vorhanden. Ja, er hat sogar sich gefreut, wo sie Prügel gekriegt sind, ja, um Jesu willen. Haben sie das erlitten? Die Apostel haben es erlebt, ihr Lieben, und heute ist das Gleiche. Ja, Jesus bietet nicht ein halbes Werk. Eine Erlösung ist ein vollkommenes Werk. Nicht nur die Bekehrung, sondern auch das Zweite, die Fülle des Geistes, ja, die Reinigung des Fleisches, ja, des eigenen Ich. Und das muss stattfinden. Wir möchten noch etwas weiter noch lesen. Ich möchte in Lukas noch lesen. Lukas Evangelium, Kapitel 11. Wo Jesus sagt, klar und deutlich. Ich möchte vielleicht noch diesen Gedanken noch aussprechen, weil viele belehren es und sagen, dass diesen Heiligen Geist bekommt man bei der Bekehrung. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie ich die anderen erlebt habe, aber wenn ich hier zurückblicke, ja, wie es bei mir es war, also ein unerlöster Mensch, der hat noch keine Ahnung von einem Heiligen Geiste. Er kann Theorie vielleicht wissen, aber das alles, was Gott mit ihm spricht und so weiter, die Wirkung des Geistes, er denkt daran gar nicht. Er begehrt nur seine Schuld, seine Last abzulegen, nicht das andere. Er hat überhaupt keine Ahnung. Ja, ein unerlöster Mensch, das sagt auch das Wort Gottes, man begreift das nicht. Was ist der Heilige Geist, welche Wirkung er hat? Das ist für ihn eine Torheit. Ein unerlöster Mensch begehrt diese Erlösung, diese Vergebung, diese Schuld abzulegen. Das begehrt er. Ja, das andere weiß er nicht. Deswegen ist das nicht möglich. Ja? Und auch hier möchte ich lesen, Lukas Kapitel 11, Vers 13. Hier sagt Jesus ja diese Gedanken, dass man soll bieten, so wird es gegeben. Wenn wir suchen, werden wir finden. Wenn wir klopfen, wird uns aufgetan. Und Vers 13, hier heißt es, so denn ihr, die ihr arg seid, könnet euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also wiederum, so wie zu dieser Bekehrung muss ich kommen. Ich muss vor den Herrn treten. Ich muss bitten um diese Vergebung. Er bittet allen an, aber der Mensch muss es wollen. Hier genau das Gleiche, die Fülle des Geistes oder das zweite Gnadenwerk, die Heiligung, ich muss um sie bitten. Ja, wäre es aber anders gewesen, wäre es ein Werk gewesen oder bei der Bekehrung bekommt man das, dann hätte dieses Wort hier nicht gestanden. Er sagt, wie die Kinder, wenn sie die Eltern bitten, sie geben ihnen das, was sie bitten. Ja, wenn sie um Brot bitten, gibt kein Eltern den Kindern einen Stein. Hier, da kannst du rumknagen, ja. Es wird auf lange Dauer, ja. Steine schad. Macht keiner. Wenn das Kind bittet um Brot, hat Hunger, dann geben sie ihm. So sagt er ja. Gott wird sich nicht beschämen lassen von den Menschen als Eltern. Wenn ich zu ihm komme und bitte um diese Kraft, um diese Fülle des Geistes, dann wird er mir auch geben. Galater 3,14. Galater Kapitel 3, ja, hier, Galater Kapitel 3, nur den Vers 14, man kann auch 13 lesen, Leben, aber die Zeit, ich möchte nur diesen Gedanken hier betonen, auf das der Segen Abrahams, Vers 14, auf dass der Segen Abraham unter die Heiden käme in Christo Jesu und wir also den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Also so wie auch die Wiedergeburt geschieht auch die Heiligung durch den Glauben. Es kommt nicht automatisch, darum muss ich bitten. Ja, und ich muss es auch im Glauben bitten. Und der Glaube kommt durch die Predigt und die Predigt durch das Wort Gottes. Ja, wir wissen es alles und heute reden wir auch von diesem, ja, dass das Wort Gottes sagt, eine vollkommene Erlösung, eine Wiedergeburt, eine Heiligung. Ja? Man nennt es zwei Gnadenwerke, weil die Sünde besteht so zweierlei, eine Tatsünde und eine angeborene. Und die beiden müssen gereinigt werden. Ja? Der Himmel ist ein heiliger Ort. Und diese Gemeinschaft mit dem Herrn können wir nur dann, wenn wir heilig und rein sind. Und in Römer noch ein Gedanken, Römer Kapitel 5, Vers 5, Römer Kapitel 5, Vers 5. Ganz wichtige Gedanken, ja, ich möchte der zweite Teil lesen, ja. Römer Kapitel 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Man bekommt das nicht bei der Bekehrung. Die vollkommene Liebe Gottes wird nicht ausgegossen bei der Bekehrung. Warum denn? Weil Gott ist Geist. Ja, es ist diese Dreieinigkeit Gottes. Gott, Sohn und der Heilige Geist. Wenn du diesen Heiligen Geist in dein Herz bekommst, dann bekommst du diesen Gott in dein Herz. Ja, so grob gesagt. Und Gott ist Gott der Liebe. Es kann nicht anders sein, als wenn dein Herz gefüllt ist mit diesem Geiste, dass deine Werke, alles, es wird erfüllt mit dieser vollkommenen Liebe. Und es heißt, dass man nicht nur seine Freunde liebt, sondern seine Feinde liebt. Jesus sprach, vergib ihnen, wo er gekreuzigt wurde. Stephanus sprach das Gleiche, ja, wo er gesteinigt wurde. Die Liebe war so vollkommen, ja, die Leute schmeißen auf ihn Steine und schlagen ihn zu Tode. Und er betet für sie und sagt, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Zum Salomo hat Gott damals gesagt, weil du nicht gebeten hast um deine Feinde. Das war damals. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also nur hätte Stephanus beten müssen, Herr, vernichte sie alle, warum schlagen sie mich zu Tode? Ich bin doch dein Diener. Aber weil die Liebe Gottes ist so. Die Sünde hasst es, aber die Menschen selber, er liebt die Menschen. Er will, dass sie gerettet werden. Und diese Fülle, das ist nur möglich, nur wenn du mit diesem Geiste gefüllt bist. Wenn nicht du lebst, aber Christus lebt in dir. Und das ist sehr wichtig, ihr Lieben. Ohne das werden wir nicht bestehen können. Ja? Hier noch ein Gedanke. Ja, wir können auch nachlesen, was ist die Liebe Gottes. Ja, 1. Korinther 13, meine, wird beschrieben, diese Liebe, was sie bewirkt. Und in einem Menschen, der das eigene Ich noch in seinem Herzen ist, kann er das nicht ausleben. Das ist nicht möglich, weil so ein Mensch, er wird trotzdem immer suchen für sich diese Vorteile. In allem. Das ist im normalen Fall immer so. Aber ein Wiedergeborener, er sucht nicht seine Vorteile. Er sucht, was ist zur Ehre Gottes? Ja, was kann ich tun, damit der Herr verherrlicht wird? Ein gutes Beispiel, vielleicht noch kurzen Gedanken, ja. Ein gutes Beispiel, wenn wir diese alte, vom Alten Testament, diese Stiftshütte betrachten. Ja, ich habe mir auch so ein Bild kapieren lassen, ja, und trage das immer bei mir in der Bibel. Das ist ein gutes so Zeichen, ja. Da war dieses Heilige und das Zweite war das Allerheiligste, ja. Man kann es ganz gut betrachten, es war getrennt. Ja, und selber diese Herrlichkeit Gottes erfüllte diese Hütte. Aber nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester nicht nur für seine Reinigung, sondern auch des ganzen Volkes in diese Allerheiligste reingehen. Ja, und da heißt es, da war diese Bundeslade mit Gold überzogen, der Cherubim, und da drinnen war dieses Brot, Manna war da drinnen, ja, diese 10 Gebote war da drinnen und diese Rute Aarons, die gegrünt hat. Ihr Lieben, das hat alles eine gewisse Bedeutung heute für uns. Ja, diese 10 Gebote ist das Wort Gottes, auch diese Manna. Der Mensch, also sie lebten 40 Jahre in dieser Wüste von dieser Manna. Ja, für einen Christ ist das Leben durch das Wort Gottes. Das ist mein Brot, ja, mein tägliches, was ich brauche für meine Seele. Ja, auch diese Rute hat gegrünt, ja, das ist auch wie ein Christ, der wiedergeboren ist, ja. Geheiligt ist noch mehr, er bringt noch mehr Früchte. Wie eine, sage ich mal so, duftende Pflanze, ein Licht für die Welt. Wie diese Pflanze, ja, wenn sie grünt, dann freut uns, ja, jetzt im Frühling, wenn alles so grün wird und blüht. Wie freut sich das menschliche Herz, ja. Nicht so düster, wo Schnee und Regen und alles, ja, so wolkig. Ja, das muss auch sein, aber ich meine diese Gedanken. Und dieser Allerheiligste heißt es, wo Jesus dann auferstanden, gekreuzigt wurde, ja, da hat dieser Vorhang ist zerrissen worden. Das heißt ja, dieser Eingang in der Allerheiligste, nicht einmal im Jahr dem Priester, sondern jedem Menschen ist das gegeben, in das Allerheiligste zu treten. Ja, und dieser Vergleich, ja, man kommt durch die Bekehrung in der Heiligste hinein, in die erste Hütte, und davor stand ein Altar. Da musst du dich als Opfer hingeben. Ja, dann kannst du das erleben. Aber bevor du in der Allerheiligste hineingehst, da stand goldener Altar. Was hat man auf einem Altar gemacht? Ja, Opfer gebracht. Wiederum dieser Gedanke, ihr Lieben, das eigene Ich muss sterben. Und das haben viele erfahren, ja auch diese, wir haben das Buch von Mutter Sarah Smith, wenn ich das richtig ausspreche, ja, sie sagt auch, sie war so tätig in diesem Glauben und so weiter, aber ihr fehlte etwas und sie merkte es. Und sie sagte, sie hat im Wald so ein Plätzchen gehabt, wo sie da mit Gott geredet hat. Ja, sie hatte auch Familie und Mann und so weiter. Ja, das war ihr Plätzchen. Und sie sagt, Ihr war schon so schwer, sie konnte nichts und immer aufstehen, fallen, aufstehen, so wie dieser Zustand ja beschrieben wird. Sie ging dahin und war in ihr so Gefühl, sie sagte, Herr, also so wie sie sterben musste, es geht nicht weiter so. Es muss etwas geschehen, ja, aber sie schreibt dann auch später, sie wusste nicht, dass dieses Sterben bedeutet, gerade dieses Heilige, ich sterben. Und der Heilige Geist erfüllt ihr Herz. Sie betete zu Gott. Auf einmal hat sie diese völlige Liebe bekommen. Ja, das Herz jubelte. Sie stand auf. Sie sagte, die Furcht ist weggegangen. Nicht mehr fallen und aufstehen, sondern nur dieser Sieg. Ja, und die Probleme und alles. Ihr Mann hat ihr verboten. Du gehst nicht zur Versammlung. Ja, du bist meine Frau. Ich verbiete dir. Dann hat sie gesagt, ja, ich muss dir ja gehorsam sein. Nur dann, wenn du für mich am jüngsten Gericht wirst stehen vor Gott und sagen, ich hab's ihr verboten. Wenn du das machst, dann bleibe ich zu Hause. Dann hat der Mann gesagt, nein, geh lieber. Ja? So ist es, ihr Lieben, so ist dieses, es ist sehr notwendig, ihr Lieben. Vielleicht noch ein Gedanken in Matthäus. Dann komme ich zum Schluss. Der Herr wird noch mehr also uns offenbaren. Es sind sehr viele andere Bibelstellen, ihr Lieben. Wir haben auch so viele Bücher noch von den Pionierbrüdern, von der letzten Reformation, wo das beschreiben. Ihr Lieben, das ist heute das größte Problem. Ja, diese laue Christenheit, weil dieses zweite Gnadenwerk wird nicht gepredigt. Ja, das wird geleugnet eher. Ja, und manche sogar, die in diesem aufgewachsen haben und haben das erlebt, heute sagen sie, nun ja, es ist heute anders. Ja? Man bekommt diesen Geist mit Bekehrung und alles. Ihr Lieben, so eine Blindheit, ja, das Wort Gottes lehrt klar und deutlich. Ja, wir können von, ich entschuldige mich, dass ich jetzt etwas mehr Zeit einnehme, wir können vom Cornelius lesen. Ja, das sind auch viele, Samarien und so weiter, viele Menschen, ja, Apostel Paulus, ich glaube, war das Paulus, er kam und dann sagte er, ja, muss ich nachschauen, ich weiß nicht, ob das jetzt Paulus oder Petrus war, aber diese Tatsache, er ist gekommen, da waren Menschen, die die Wiedergeburt erlebt haben. Ja, und er fragt sie, ja, habt ihr den Heiligen Geist schon empfangen? Ihr seid jetzt gläubig. Ja, sie sagen, ja, wir haben auch nie gehört von einem Heiligen Geist. Ja, dann lasst uns doch beten. Ja, dann knieten sie nieder, beteten und sie empfingen diesen Heiligen Geist. Klar und deutlich, ja, zwei verschiedene Werke. Cornelius, ein gottesfürchtiger Mann, ein Heide, kein Jude. Aber es heißt, er ist gottesfürchtig, ja, er führt sein Leben so, wie Gott gefällt. Ja. Aber irgendwie hat Gott gefunden, ihm fehlt noch was. Ja, und ihm erscheint der Engel und sagt, schicke diesen, die Boten ja dorthin zu diesem Gerber, da ist Petrus da drin, also da zu Herberge und rufen. Er wird dir die Worte sagen, ja, an die dir noch fehlt, er wird dich noch belehren. Ja, und Petrus natürlich, ihr Lieben, man kann es lesen, aber Petrus kommt zu ihm, zu Cornelius, ja, und sagt, ihr wisst ja, ihr seid ja Heiden, ich bin ein Jude, es ist verboten, dass wir zueinander auf Besuch gehen und so weiter. Aber Gott hat ihm gezeigt, ja, und deswegen bin ich gekommen. Und er fragt dann sie, oder diesen Cornelius, ja, was ist die Ursache? Und er erzählt ihm dann alles, er hat gefastet, er ist gottesfürchtig und so, aber Gott hat ihm gesagt, irgendwas fehlt dir noch. Und Petrus fängt an zu reden. Ja, wo er reingegangen ist, da hat Cornelius seine ganze Verwandtschaft zusammen gemacht, zu rufen. Ja, da sind alle, viele. Und Petrus redete zu ihnen gerade das, das Evangelium, ja, und so weiter. Und da fiel dieser Heilige Geist auf sie. Sie waren bekehrt, ja, sie waren gläubig. Aber das Zweite hat ihnen gefehlt, um reines, heiliges Leben zu führen. Lieben, zum Schluss möchte ich ja diesen Gedanken noch lesen in Matthäus, wo es heißt, ja, von 28, Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen, Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hier sagt Jesus klar und deutlich und lehret sie, halten alles, was ich euch gelehrt habe, ja, gegeben habe. Und das ist das, was wir heute gehört haben. Ihr Lieben, diese Erlösung, die vollkommene Erlösung, sie schließt in sich diese zwei Werke. Diese Vergebung, diese Bekehrung, diese Tatsünden werden vergeben. Und das Zweite, die Heiligung, ja, wo diese angeborenen Sünden ja besiegt werden. Ja, diese Wurzler, diese Bosheit werden herausgezogen. Und das brauchen wir alle. Der Herr möchte uns segnen, ihr Lieben. Das ist eine biblische Lehre. Und man kann es auch mit vielen anderen Bibelstellen beweisen. Und ich möchte einem jeden von uns wünschen, ihr Lieben. Das ist dieser Weg. Der Herr macht kein halbes Werk. Wenn er das uns vorgeschrieben hat, dann weiß er auch warum. Das ist notwendig. Ja? Ein reines, heiliges Leben zu führen, siegreiches Leben zu führen, brauchen wir diese Fülle des Geistes. Und der Herr segne uns alle, ja, dass wir das nicht unterschätzen und auch richtig verstehen. Und ihm sei für alles Lob, Dank und Ehre in Ewigkeit. Amen.